Es ist Dezember 2021 und ganz Deutschland ist geimpft. Ganz Deutschland? Nein. Ein ganz kleiner Stamm im Osten leistet beharrlich Widerstand und will sich nicht impfen lassen und sorgt dafür, dass Deutschland in eine neue Welle gerät.
Wir wollen mehr Demokratie wagen.
So, und damit herzlich willkommen zur 11. Folge des Podcasts SPD, der SPD-Fraktion Baunatal. Und ja, wir zeichnen heute am 9.12.2021 diese Folge auf. Und auch mit dabei ist heute wieder Tim. Ich grüße dich.
Hallo Nils.
Und auch unser Gast Udo Rodenberg, der ab nächstem Jahr auch Fraktionsvorsitzender der SPD in Baunatal wird. Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Hallo. Ja, nach guter alter SED-Tradition verlief das einstimmig.
Ja,
so eine Tradition darfst du uns aber nicht unterstellen.
Nee. Aber das haben wir gut hingekriegt, glaube ich, ne?
Da ja das haben wir wahnsinnig gut hingekriegt.
Da ja unser bisheriger Fraktionsvorsitzender leider mit der zukünftigen Bürgermeisterin verheiratet ist und naja, wir, und dann so ein bisschen der Gedanke aufkam, das passt nicht ganz so gut zusammen. Musste leider dort ein bisschen Karussell gespielt werden, sagen wir mal so.
Ja, hat aber ein Geschmäckle.
Ich kann sagen, dass er leider mit ihr verheiratet ist.
Ja, aber wir hätten ihn, also, ich sehe das aus der, es ist natürlich schön, dass er mit ihr verheiratet ist, aber ich sehe es halt so, es ist leider, weil, wenn er nicht verheiratet mit ihr wäre, hätten wir ihn weiterhin als Fraktionsvorsitzenden gehabt.
Ja, das genau. An dieser
Stelle ist mir leider mein Rechner abgestürzt, deswegen mussten wir hier wieder einen Neuanfang starten. Das tut mir sehr leid. Wir sind halt echt Profis. Genau, Christian ist unser neuer, Christian ist leider nicht mehr unser Fraktionsvorsitzender, sondern das bist du jetzt, Udo.
Boah, das kriegt ja jetzt auch nicht besser als davor.
Okay.
Ach, schön, Nils.
Dass ich an der Stelle sehr froh darüber bin, dass Christian als Stellvertreter gewählt ist und mir ja versprochen hat, mich auch entsprechend zu unterstützen. Oder war es nicht mehr drauf?
Das war nicht mehr drauf.
Das war nicht mehr drauf. Also das ist an der Stelle mir auch nochmal ganz, ganz wichtig, diese Botschaft auch nochmal da zu senden. Denn ich bin ja jetzt auch erst seit dieser Legislatur in der Stadtverordnetenversammlung und kenne viele Punkte, die in den früheren Zeiten gelaufen sind, nicht. Und dieses Wissen da entsprechend bei Christian zu haben und darauf zugreifen zu können, seiner Unterstützung, das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig und da bin ich heilfroh.
Ja, gut. Das ist doch, ja. Es sollte jetzt nicht falsch rüberkommen. Ich meine, du bist sicherlich du warst eine logische Wahl. Deswegen bist du durchaus dafür geeignet und wirst das auch gut führen, denke ich. Es war nur, Christian hat das ja auch gut gemacht und eigentlich war die Hoffnung, dass er das vielleicht auch noch ein bisschen länger als so ein Dreivierteljahr macht. Beziehungsweise er hat es ja auch schon vorher gemacht, also solche Wechsel sind halt immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge zu betrachten. Ne?
Ja, aber einen Vertrauensvorschuss hat der Udo ja bekommen.
Genau.
Mit der einstimmigen Wahl.
Ja, danke schön dafür. Danke für die Blumen.
Ja, Fraktionsvorsitzende sind im Moment sowieso irgendwie sehr abgängig gerade, ne?
Meinst du?
Naja, gut. Wenn man jetzt so an der Stelle gerade eine Neukonstituierung einer Regierung nach einer Bundestagswahl hat, dann ist das irgendwie nicht so ganz überraschend, dass dann da auch personelle Wechsel stattfinden.
Nö, genau. Aber es ist halt gerade sehr umbruchsmäßig die Stimmung, muss man mal sagen.
Aber ich glaube, so, wenn man insgesamt jetzt mal auf die Kabinettsbesetzung guckt, das sind doch alles fähige Leute, die sich da jetzt gefunden haben. Und ich glaube, wir haben an der Stelle eine gute Regierungsmannschaft zusammen. Und der Koalitionsvertrag hat viele ambitionierte Ziele. Die werden sich ganz schön sputen müssen, um das in der Legislatur alles anzufassen und umzusetzen.
Damit hätten wir das Bundespolitische auch schon mal abgehakt. Hurra!
Das ist sehr schön. Dann kommen wir nochmal mit dem Punkt auf euch zu, den wir euch schuldig geblieben sind vor der letzten STAFO, nämlich der Energiebericht. Deswegen ist Udo ja hier. Sollte den ja vorstellen, weil er das auch sehr gut gemacht hat in der STAFO und vorher auch bei uns. Bitte, Udo, erzähl uns, was in diesem Energiebericht 2020 steht, was davon vielleicht wichtig ist und was davon eher nicht so wichtig ist. Ich meine, wir hatten ein Corona-Jahr, also Rückschlüsse könnte man wohl ziehen. Die Frage ist, wie haltbar die sind.
Ja, also an der Stelle, ich habe ja nicht den ganzen Energiebericht da vorgestellt in der STAFO, sondern ich habe einige Statements dazu gemacht. Und ich glaube, an der Stelle sollten wir auch hier nicht den ganzen Energiebericht vorstellen.
Um
Das
Gottes
sprengt
Willen!
wahrscheinlich die Geduld unserer Zuhörer dann doch irgendwann.
Ja.
Also man muss an der Stelle sehen, so ein Energiebericht, was ist Sinn und Zweck eines Energieberichtes? Da geht es ja vor allen Dingen erstmal darum, Transparenz herzustellen über die Energieverbräuche in den städtischen Liegenschaften und das liefert dieser Energiebericht auch wieder mal ganz, ganz ordentlich ab. Der wird ja im Prinzip seit 2013 jährlich erstellt und der knüpft ja auch so ein bisschen daran an, dass wir eine Basisdatenmenge brauchen, um auch unsere klimapolitischen Ziele, die wir in Baunatal ja formuliert haben, in auch drei früheren Schlüssen der Stadtverordnetenversammlung. Das ging schon in 2014 los, um da eben diese klimapolitischen Ziele auch dann entsprechend zu monitoren und zu gucken, wo stehen wir denn da auf der Reise, die wir da begonnen haben und was müssen wir noch tun. Und wenn man die Ziele sich anguckt, die sind ja vor allen Dingen in 2018 konkretisiert worden, wo wir mit der Unterzeichnung der Charta Hessen aktiv die Klimakommunen, die Ziele für 2020, 2025 und letztendlich 2050 definiert haben, mit einer Senkung gegenüber den Treibhausgasemissionen in 1990. Und zwar um 30% bis 2020, 40% bis 2025 und um mindestens 90%, was dann als klimaneutral gilt, bis 2050. Das Ganze haben wir dann nochmal in 2019 mit dem Beitritt zur Charta der Energiewende Nordhessen erweitert, wo an der Stelle dann auch insbesondere nochmal das Thema des Pariser Klimaschutzziels mit dem maximalen Temperaturanstieg von 1,5 Grad konkretisiert worden ist, was jetzt ja auch in ja, breitem politischen Konsens in Deutschland eins der großen Ziele ist, hinter denen wir hinterher sind. Wenn wir jetzt so auf Baunatal gucken, dann haben wir allerdings ein Problem mit diesem Referenzjahr 1990, weil wir nämlich an der Stelle in den städtischen Liegenschaften die Datenerhebung der Energieverbräuche flächendeckend erst ab 1995 haben. Insofern mit dieser gewissen Unschärfe müssen wir da ein Stückchen weit leben. Aber ich denke mal, das ist auch nicht weiter schlimm, weil an der Stelle von 1990 bis 1995 hat es ja auch schon so erste Bemühungen um Einsparungen gegeben. Und wenn man da auf dann ja einem sogar etwas niedrigeren Level als 1990 ansetzt und die Ziele 30, 40 und 90% darauf formuliert, ist man ja sogar noch ein Tuck besser als das Referenzjahr 1990 da zugrunde zu legen. Ja, von dem, was wir bisher erreicht haben, sieht es so aus, dass wir beim Gesamtverbrauch Strom und Wärme im Corona-Jahr 2020 gegenüber 2019 eine Senkung um 12,8% beim Strom auf 4,3 Millionen Kilowattstunden gehabt haben und bei der Wärme um 10,5% auf 11,8 Millionen Kilowattstunden. In Summe hat das Kosten für die städtischen Liegenschaften von 1,86 Millionen Euro bedeutet. Das sind ungefähr 300.000 Euro weniger als 2019. Also insgesamt haben wir in 2020 sicherlich auch ein Stückchen weit Corona-bedingt Einsparungen gehabt und auch für den hoch angespannten Haushalt haben wir damit eine leichte Entlastung gehabt, was ja auch erstmal ganz, ganz schön ist. Das so mal als der ganz große Überblick über die Gesamtsituation der städtischen Liegenschaften. Wenn man dann so ein bisschen tiefer und detaillierter reingeht, dann sieht man, dass natürlich der Aquapark sowohl beim Strom als auch beim Wärmeverbrauch unser größter Verbraucher ist. Und das sind beim Strom 30% des Gesamtverbrauches und bei der Wärme sogar 46% des Gesamtverbrauches. Also wirklich ein ganz großer Hebel, der da in der Bewirtschaftung des Aquaparks liegt. Das Ganze ist allerdings so, dass das natürlich auch gleichzeitig so ein bisschen ja unsere schwierigste Baustelle ist, weil wir wissen alle, dass die energetische Situation insbesondere rund um das Sportbad nicht sehr gut ist, weil eben die Gebäudehülle so ist, wie sie ist und viele ja Löcher praktisch energetisch in der Außenhülle aufweist, wo eben doch eine ganze Menge an Energie auch verloren geht. Deshalb ist sicherlich es trotz ja der Problematik, dass wir sicherlich keine große energetische Sanierung der gesamten Gebäudehülle jetzt irgendwie machen können, weil es bei dem alten Sportbad da auch nicht mehr unbedingt Sinn macht, ist es trotzdem vielleicht sinnvoll, die ein oder andere kleinere Maßnahme in Angriff zu nehmen, die vielleicht auch ein bisschen hilft, die allerschlimmsten Energieverluste da einzudämmen. Und das ist so ein Punkt, den man praktisch dann auch aus diesem Energiebericht als so eine Handlungsmöglichkeit mit ableiten könnte. Ja, wenn man dann ein bisschen weiter guckt, so auf die Sporthallen, dann hat man da vor allen Dingen die Situation, dass die Langenberg-Sporthalle da von den Energieverbräuchen negativ ein bisschen heraussticht. Und das unterstreicht auch nochmal, dass wir mit dem Entschluss, den wir vor kurzem in der Stavo auch getroffen haben, nämlich die Prüfung des Einbaus einer automatisierten Lüftungsanlage bei der jetzt anstehenden Sanierung da entsprechend auch mit einzubeziehen, dass das ein sehr, sehr sinnvoller Beschluss gewesen ist und uns vielleicht auch noch die ein oder andere Chance da eröffnet, die Langenberg-Sporthalle energetisch besser aufzustellen. Was ansonsten, glaube ich, auch ganz wichtig ist, ist, dass wir an der Stelle ja bei den Sportplätzen für das Thema Energiesparen auch mit Plakaten, mit Handlungsempfehlungen zum Heizen, Lüften und Beleuchten sehr stark sensibilisiert haben. Und das hat auch ganz ordentlich Früchte getragen. Und jetzt müssen wir sehen, dass dieser positive Effekt uns auch nach Corona erhalten bleibt. Das heißt, dass da auch wieder angeknüpft wird, dass da eben diese Handlungsweisen, die vor Corona da erfolgreich eingeübt worden sind, nicht wieder in Vergessenheit geraten. Also das ist so ein Thema, da müssen wir einfach ein Stückchen weit dranbleiben, dass das entsprechend wieder erfolgt. Genauso ist diese Sensibilisierung auch in den Kindertagesstätten ein großes Thema. Da haben wir das Programm Clever fürs Klima aufgelegt und das hat nicht nur einen positiven Effekt für die Kindertagesstätten selber, sondern die Kinder lernen da ja entsprechend auch energiesparende Verhaltensweisen, die sie dann ja auch in ihre Elternhäuser mittragen und insofern ist da dann auch noch ein gewisser Multiplikatoreffekt mit dabei, was sehr, sehr schön ist. Ja, ansonsten Corona-bedingt muss man sagen, haben wir bei den Kindertagesstätten die Situation, dass wir durch die Schließungen, die stattgefunden haben in 2020, beim Stromverbrauch fast 10% eingespart haben. Aber beim Wärmeverbrauch nicht, weil die Schließungen waren nicht im Winterhalbjahr. Und im Winterhalbjahr war dann natürlich das Thema Stoßlüften ein ganz großes, was natürlich dann auch wieder ganz stark auf den Wärmeverbrauch geht. Also an der Stelle ist natürlich die Gesundheit das vorrangige Ziel. Und dann muss man an der Stelle solche energiepolitischen Ziele ein Stückchen weit dem auch mal unterordnen. Trotzdem ist das natürlich nicht schön, dass dann entsprechend die Wärmeverbräuche da gestiegen sind. Ja, das sind so die wichtigsten großen Punkte, die man da zum Strom- und Wärmeverbrauch in den wesentlichen Liegenschaften sich ansehen kann im Energiebericht. Was noch ein sehr schöner Erfolg ist, der auch aus dem Energiebericht herauskommt, ist, dass unsere Maßnahme zur Umstellung der ganzen Straßenbeleuchtung auf LED sehr weit fortgeschritten ist und man das Gott sei Dank dann jetzt auch sehr, sehr deutlich in den Stromverbräuchen für die Straßenbeleuchtung sieht. Da haben wir also eine sehr starke Einsparung und einen Rückgang des Stromverbrauchs von 75% erreicht. Also das ist wirklich ein tolles Ergebnis und insofern kann man da sagen, dass wir hier auch mit dieser Entscheidung der Umrüstung auf LED einen ganz wichtigen Beitrag dazu zum Klimaschutz leisten können. Ja, wenn man dann so ein bisschen weiter guckt, was gibt es sonst noch an wichtigen Energiethemen in Baunatal, dann ist natürlich das ganze Thema Zubau der Photovoltaik in Baunatal mal zu betrachten. Da haben wir in 2020 den schönen Erfolg, dass wir weitere 54 Anlagen mit knapp 560 Kilowatt Peak auf die Dächer bekommen haben und in Betrieb genommen haben. Das ist also an der Stelle schon mal ein schönes Ziel, schöner Erfolg. Und es zeigt sich ja auch, wie wichtig dieses Thema Ausbau der Photovoltaik ist. Und wenn man so insgesamt in Baunatal sich mal so die Dächer anguckt, dann sieht man, dass noch ganz, ganz viel Fläche auf den Dächern zur Verfügung steht. Und ich hoffe sehr, dass wir an der Stelle noch viel, viel mehr Menschen dazu gewinnen können, auf ihren Dächern Photovoltaikanlagen zu installieren. Die Wirtschaftlichkeit hat man jetzt ja nun über die letzten Jahre hinreichend auch nachgewiesen. Also da kann ich wirklich nur an alle Zuhörer appellieren, darüber mal nachzudenken, ob das nicht auch für diejenigen, die jetzt vielleicht noch keine PV-Anlage auf dem Dach haben, nicht der logische nächste Schritt ist, um auch ihr Haus entsprechend aufzuwerten und einen Beitrag zu dem Thema Klimaschutz damit zu liefern. Ein weiteres wichtiges Feld ist natürlich auch das Thema E-Mobilität. Wir sehen das jetzt alle, wie die Zulassungsquoten in der E-Mobilität nach oben gehen. Ich hatte, glaube ich, heute oder gestern irgendwo in der Zeitung gelesen, dass jetzt bei den Neuanmeldungen im Dezember schon über 20% rein E-Fahrzeuge waren. Also nicht mal die Hybride mit eingezählt, sondern wirklich reine E-Fahrzeuge waren. Also auch da, das Thema kommt jetzt richtig in Gang und das ist auch sehr schön. Bei der städtischen Flotte haben wir das mittlerweile so, dass wir 6 rein elektrische betriebene Fahrzeuge haben von 26 und auch die weiteren nach und nach jetzt in Richtung E-Auto umgerüstet werden, wenn da entsprechende Neuanschaffungen anstehen. Wir haben 2 E-Bikes, die den Verwaltungsmitarbeitern zur Verfügung stehen und ein Lasten-E-Bike am Bauhof, sodass wir das auch da wirklich gut unterwegs sind. Und auch da ist zu hoffen, dass die privaten Nutzer fleißig weiter an dieser Thematik arbeiten und bei ihrer nächsten Pkw-Anschaffung eben dieses Thema E-Auto auch wirklich in Erwägung ziehen.
Ja,
Da gibt es auch mittlerweile sehr interessante Förderungen für die entsprechenden Wallboxen zu Hause, sodass man an der Stelle auch da jetzt von der politischen Seite her wirklich eine gute Unterstützung erfährt. Und die Förderbeträge für die E-Autos, die sind ja auch sehr attraktiv. Und insofern glaube ich, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind und hoffe, dass das so weitergeht. Ja, wenn man jetzt so insgesamt nochmal mit dem ganz großen Blick auf den Energiebericht guckt, dann muss man sagen, dass wir mit der Thematik jetzt, wenn wir den CO2-Ausstoß uns mal angucken in 2020 im Vergleich zu 1995, also das, was eben für die Wärmeerzeugung und für die Stromerzeugung an CO2 entsprechend angefallen ist, dann haben wir hier den CO2-Ausstoß schon um 57% gegenüber 1995 senken können. Das ist erstmal ein sehr, sehr toller Erfolg. Man sieht damit, dass wir unsere Ziele mit dem 30%-Ziel für 2020 und dem 40%-Ziel für 2025 schon geschafft haben. Und dass wir insofern da gut aufgestellt sind. Aber man muss natürlich auch ein bisschen Wasser in den Wein gießen, weil ein großer Teil dieser Senkung war relativ leicht dadurch zu erzielen, dass wir den kompletten Strombezug auf Ökostrombezug umgestellt haben. Und insofern der wesentliche Teil dieser Einsparung jetzt aus dem Thema Strom kommt. Und das Thema Wärme hat bisher noch keinen wesentlichen Anteil an der Senkung der CO2 Emissionen hier entsprechend beigetragen. Und das ist die große Herausforderung, vor der wir in den nächsten Jahren stehen. Wie schaffen wir es auch auf dem Feld Wärmeverbrauch, die CO2-Belastung runterzubekommen? Und das wird sehr, sehr schwierig, weil natürlich bei diesem Thema das Thema energetische Sanierung der Gebäude ganz stark dann auf die Tagesordnung kommt und damit natürlich auch das Thema große Investitionen in die Hand nehmen zu müssen. Und das Ganze in einer Situation, wo wir eine sehr angespannte Haushaltslage haben, also eine nicht gerade günstige Gesamtkonstellation, um dieses Thema wirklich auch sehr schnell und sehr energisch anzugehen. Insofern muss man da an der Stelle auch ein bisschen Realität in diese Planungen hineinlegen und sagen, dass die nächsten Schritte, die wir gehen, werden nicht mehr so leicht sein und wir werden diese sehr schnellen Erfolge, die wir jetzt am Anfang in der CO2-Senkung gesehen haben, so schnell in den nächsten Jahren mit dieser Steigerungsrate nicht wiedersehen, sondern wir werden uns da an langsamere Steigerungsraten gewöhnen müssen. Trotzdem denke ich, gibt es auch da Handlungsfelder, die wir nach und nach angehen können. Und da geht es jetzt eben darum, zunächst mal die Dinge in Angriff zu nehmen, die mit den geringsten Investitionen die höchstmöglichen Einsparungen versprechen. Und da wirklich dann intelligent die richtigen Lösungen zu suchen. Und das ist dann die Aufgabe, die wir in der nächsten Zeit vor uns haben.
Ja, das heißt ja im Prinzip jetzt
Ja.
erstmal die Pflicht erfüllt und jetzt kommt die Kür, ne? Und die
Ja,
kann wehtun.
die Kür ist aber anders als so typisch beim Eiskunstlauf eben hier nicht die freudige Veranstaltung, sondern es wird ganz hartes Brot werden, da entsprechend wirklich voranzukommen. Aber wie gesagt, wir müssen das anfassen, da bleibt uns gar nichts anderes übrig. Und das ist eben die Herausforderung, vor der wir stehen.
Jo.
Aber
Ja,
jetzt
vor
denke
allem
ich
die
mal, haben wir doch eine
Gemeinschaftshäuser,
ganze Menge schon über den Energiebericht auch hier geredet, oder vor allen Dingen ich habe geredet. Habt ihr noch Fragen
ne? Ich
dazu?
wollte gerade sagen.
Ja, Ja, interessant ist ja eigentlich das, was uns in Zukunft erwartet, ne? Also genau das Thema halt, wo können wir dann noch weitere Einsparungen, wie du halt schon gesagt hast, in Wärme gerade fokussieren auch, ne? Und das ist ja das, was halt wirklich schwierig wird, ne?
Ja, ja, mit Fernwärme alleine kriegen wir das nicht hin.
Ja, deshalb solche Sachen wie jetzt eben dieser Prüfauftrag mit der Wärmerückgewinnung in der Lüftungsanlage in der Langenberg-Sporthalle, das sind so ganz konkrete Schritte, die man jetzt in Angriff nehmen muss. Und das wird sich dann so nach und nach durch sämtliche Liegenschaften ziehen müssen, dass wir da eben gucken, so welche Schritte in der jeweiligen Liegenschaft sind gerade am erfolgversprechendsten mit den möglichst geringsten Investitionen. Und da werden wir sicherlich auch das eine oder andere finden und das dann nach und nach umsetzen. Bloß es wird nicht mehr so schnell gehen mit der CO2-Senkung, wie wir das in den letzten Jahren durch eben diese doch relativ leicht realisierbaren Schritte auf der Stromseite gehabt haben.
Ja, durchaus Kopfnicken bei mir.
Ja, das wird super.
Ja, und man kann das nicht alles so von heute auf morgen umstellen, ne? Das ist ja auch echt ein Problem.
Gut. Was haben wir denn sonst noch so an Themen für heute vorgesehen?
Naja, wir haben den Aufreger des Monats und die kommende Starform Montag, den 13.12.
Und noch die letzte. Also, ja.
Ja, gut, die letzte.
Ja, das einzige Interessante war die Fragestunde, die sich mal wieder doch recht lang wieder hingezogen hat.
Naja, Fragestunde ist eine Fragestunde bei uns, Nils.
Ja.
Ja, wobei es war ja schon deutlich verkürzt, dadurch, dass auf viele Fragen eben entsprechend schriftlich geantwortet worden ist und man das dann in den Baunatale Nachrichten alles entsprechend nachlesen konnte. Das hat ja bei der doch recht vollen Tagesordnung echt geholfen.
Das stimmt.
Ja, das ist richtig. Das sollte man auch nicht unterschätzen, das gebe ich zu.
Ja, aber sonst ist es so gelaufen, wie wir es im letzten Podcast sozusagen angekündigt haben. Also das brauchen wir jetzt ja eigentlich nicht nochmal zusammenfassen.
Nee, genau. Das ist sehr in unserem Sinne ausgegangen. Und das Einzige, was nicht in uns, oder das Einzige, wo ich mich drüber aufregen könnte, kommen wir jetzt gleich zum Aufreger des Monats. Das ist nämlich.
Ja, die Baunatale Grün.
Genau, die.
Naja. Wir sollten vielleicht mal so einen Count machen. Das ist die 11. Ausgabe unseres Podcasts. Die Frage ist, wie oft haben wir die Grünen oder irgendjemanden von den Grünen aufs Aufreger des Monats drin?
Bis jetzt noch gar nicht. Naja.
Wir tun ja auch im Moment alles dafür, diesen Preis zu gewinnen.
Also wir hatten einmal die CDU mit ihrem, oh mein Gott, die gehen um 6 Uhr morgens aus der Sporthalle Thema. Ja, was sie da auch nicht gerafft haben. Und dann hatten wir eigentlich häufig entweder Borschel oder Borschel, Rost oder Borschel und jetzt die Grünen komplett. Also irgendwie scheinen sie uns aufzuregen.
Ja, also konkret, was mich daran erstmal aufgeregt hat, wir hatten, geht jetzt gar nicht so ganz um die Grünen, aber es war halt im Januar hat die SPD halt den Antrag gestellt, Zukunft der Industrie in Baunatal, wo es dann erstmal Streit oder eine Auseinandersetzung, muss man ja so sagen, mit der CDU gab, weil die gerne noch nicht nur die Industrie in diesem Antrag gehabt hätte, sondern auch ganz gerne das andere Gewerbe, kann ich auch verstehen, weil wenn die Industrie in Baunatal schwächelt, dann gibt es Probleme mit anderen Bereichen, ist ja alles gut. Das hätte man vielleicht noch mit einer gewissen diplomatischen Satzänderung hinkriegen können. Da habe ich schon ein bisschen gedacht.
Ja. Also da ja, also ich verstehe dich da, aber ich sag mal so, uns ging allerdings auch, also uns stand, wie soll ich das am besten ausdrücken, ich weiß nicht, wir hätten vielleicht fast mit Kotztüten in der Stafo sitzen können. So hoch war das bei uns schon angekommen und da hatten wir, glaube ich, nicht mehr unbedingt die Geduld, mit irgendjemandem so einen Kompromiss zu machen.
Muss ich ja auch dazu sagen, ich war zu dem Zeit nur unbeteiligtes nur unbeteiligter Gast. Ich habe so ein bisschen Stirnrunzeln gehabt, deswegen ist auch egal. Meine Meinung konnte ich da nicht äußern. Punkt. Jetzt hatten wir.
Und ich sagte nur, wie wir uns gefühlt haben dabei. Also ja. So Kompromisse, da waren wir jetzt nicht mehr unbedingt für offen nach dem ganzen Gift im Wahlkampf.
Ja, das mag, genau. Also ich schiebe das auch auf Kommunalwahlkampf, alles gut. Kann ich im Nachhinein auch noch ein bisschen verstehen, alles gut. Jetzt hatten wir den Antrag, dass wir halt, oder hat die SPD den Antrag gestellt, dass Kita-Beschäftigte, die eine Befristung haben, entfristet werden, dass sie halt einen unbefristeten Job hier in Baunatal bekommen, damit wir neue Kita-Angestellten sofort einen unbefristeten Arbeitsvertrag anbieten können. Und da sind sich eigentlich alle Fraktionen einig gewesen. Und die Grünen schaffen es, sich darüber aufzuregen oder schaffen es darüber, eine Stunde lang eine Debatte loszubrechen über etwas, wo wir uns einig sind. Und das verstehe ich nicht.
Ja, vor allen Dingen, weil sich auch am Ende auch alle zugestimmt genau. haben.
Ja. Das ist der größte Witz sowieso. Es war nachher ein einstimmiger Beschluss. Warum kriegen die das nicht hin? Also,
sie wollten. Die tun immer so, als hätten sie das schon vor Jahren versucht und wurden abgeschmettert oder hätten alle Entwicklungen vorhergesagt und wir hätten nur auf sie hören sollen, wie sie da mit ihren Heiligenscheinen sitzen und uns alles von der Welt erklären, wie es so ist, und hätten wir das mal getan, dann wäre alles gut gelaufen.
Ja, und da sehe ich im Moment ein.
Vor allen Dingen hätten sie ja, wenn sie es denn wirklich so früh gewusst hätten, dass man das alles hätte anders machen können, ja auch mal einen Antrag stellen können. Haben sie aber nicht getan.
Nee, weil dann kommt ja das Argument, hat der Borsche gesagt, ja, dann wäre das ja ein Jahr, dann hätte er ja den Antrag nicht stellen können. Aber da kann man doch mal vorher anfragen und dann merkt man doch, ob einem der Gegenwind entgegenkommt. Also so verblödet halte ich ihn eigentlich nicht. Das ist einfach nur, aber da hat sich in letzter Zeit bei mir einfach sehr stark, und das ist das, was mich nervt an der Sache, ein gewisses Bild erzeugt, dass nämlich die Grünen immer aus Protest dagegen sind, egal was, und dann oder zumindest sich dazu entsprechend äußern müssen, auch wenn es überhaupt nichts dazu zu sagen gibt, dann unterstellen sie halt der Verwaltung permanent die Tatsache, dass sie falsch handeln würden, dass sie Sachen nicht richtig umsetzen, dass sie nicht richtig arbeiten, was weiß ich, und sie wüssten ja auch alles besser.
Das allgemeine Verwaltungsbashing der Grünen.
Genau, ja. Und dann gibt's sowas, das ist halt aus dem, dass wir halt überlegt haben, die Geschäftsordnung dahin zu ändern, dass man bei einstimmigen Beschlüssen im Prinzip nicht mehr dazu redet, damit die Stadtverordnetenversammlungen ein bisschen effizienter gestaltet werden. Die einzigen, die gegen diese Regelung waren, waren die Grünen. Und es macht dann auch keinen Sinn, weil jede Fraktion halt, wenn sie sich bemüßigt fühlt, dazu zu reden, dann auch reden kann. Kann man solche Regelungen halt auch gleich ganz weglassen. Das ist halt nur an den Grünen gescheitert. Finde ich auch wieder sehr schade. Und der letzte Gag, den sie jetzt noch gebracht haben, war eben mit 3G-Regel für die Stadtverordnetenversammlung, wo wir einfach ein juristisches Problem haben, dass nämlich Stadtverordnetenversammlungen in Präsenz stattfinden müssen. Sie müssen öffentlich zugänglich sein. Und dieses ist halt schwierig oder in Pandemiezeiten halt durchaus fragwürdig hinzubekommen. Und deswegen ist es eben fraglich, ob man 3G-Regeln einführen kann. Da gibt es halt aktuell auch unter diversen Gremien gerade die Probleme, die sich da auch nicht regelkonform...
Ja, Nils, das spielt das mal nicht so hoch. Das Thema wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
Also ich halte das auch gar nicht so für abwegig. Also ich würde mal sagen, darüber rege ich mich nicht auf.
Ich wollte ja auch nur sagen, dass es einen Interessenkonflikt eigentlich gibt zwischen Gesundheit und der Öffentlichkeit.
Jetzt kommt mal wieder runter, hat sich ja auch alles ein bisschen weiterentwickelt.
Ja.
Der Punkt ist, wir werden diese Veranstaltung unter 3G-Regeln entsprechend durchführen und auch mit begrenzter Teilnehmerzahl, was die Öffentlichkeit angeht, weil eben die Räumlichkeiten irgendwo dann auch Grenzen finden und Abstandsregeln entsprechend natürlich eingehalten werden müssen, sodass an der Stelle ein bestmöglicher Gesundheitsschutz sowohl für die Abgeordneten wie auch die Besucher da ist. Das muss nach wie vor gewährleistet sein.
Ja, das genau.
Und wir verpflichten FFP2-Masken.
Ja.
Und das ist doch sehr sinnvoll. Also ich sag mal, wenn wir den Antrag der Grünen zustimmen werden und dann haben wir eine Sitzung, die aber schon gar nicht unter 3G stattgefunden hätte. Das wäre ja ein bisschen seltsam. Also wurden vorher die Züge schon angezogen und ich finde das in Ordnung. Also
ja,
haben sie eigentlich recht gehabt mit. Ich meine, das ist im Kreistag so, das ist im Bundestag so, das ist an anderen Orten auch so.
Deshalb sage ich ja an der Stelle, das ist blödsinnig, sich darüber aufzuregen. Das ist etwas, das sehen wir ja an der Stelle genauso und dementsprechend werden wir das auch so durchführen. Es ist nur eine Frage, ob man an der Stelle sowas über eine Zeitung spielen muss.
Das ist das, was Nils wahrscheinlich meint.
Ja.
Ganz einfach unter den Handelnden erstmal bespricht und dann sieht, ja, es gibt sowieso Zustimmung dazu, da muss man sowas auch nicht über eine Zeitung spielen.
Genau.
Die wollten uns vorführen. Das war der Plan.
Ja, das war wieder ein Schaufensterthema der Grünen.
Der Klassiker halt. Naja, gut.
Ein klassischer Grüner. Klassischer Baunatzer Grüner. Wir sollten das betonen.
Ja, genau. Gut, damit wären wir mit dem
Thema durch. Dann hast du dich jetzt aufgeregt.
Genau.
Sehr schön. Aufregung vorbei.
Aufgeregt und entregt, sagen wir es mal so. Ja, gut. Und jetzt kommen wir eigentlich zum einem, ja, eigentlich sollte es ein festliches Thema werden. Es wird leider Corona-bedingt nicht besonders festlich. Also nicht so festlich, wie es hätte sein sollen.
Ja, von was wurde gerechnet? 2 Stunden oder wie sind normalerweise so Amtseinführungen zeitlich zu einer halben Stunde zusammengekürzt? Also für Manu tut mir das leid, aber ich glaube nicht, dass Manu jetzt weinend im Bett liegt, weil sie keine Veranstaltung in der Form bekommt. Also das wird sie aushalten. Also wir haben nur noch 2 Gastredner, die was sagen. Es wird auch keinen Eintrag ins Goldene Buch der Stadt geben. Auch der Heeresmusikchor wurde ausgeladen. Und es wird auch keine musikalischen Beiträge anderer Musikvereine geben. Ja, ist nun mal so. Können wir ja jetzt auch nichts machen. Also Manuela wird vereinigt. Es gibt 2 Grußworte. Wir freuen uns. Und dann geht's mit Teil B der Sitzung weiter.
Ja, ist eben Corona-bedingt so.
Ja.
Und ich würde jetzt auch nicht sagen, Heeresmusikchor wurde ausgeladen, sondern mit denen wurde gesprochen, dass man eben Corona-bedingt das so nicht machen kann, wie es ursprünglich mal geplant war. Ich glaube, das ist jetzt angemessen und wie du schon sagtest, Manu wird es verkraften. Schön ist es nicht, aber an der Stelle, so eine pandemische Lage kann man nicht ignorieren.
Nein. Also mir ist jetzt auch kein netteres Wort aus Ausladen eingefallen. Also man hat gesagt, es tut uns leid, wir können das nicht machen.
Man hat sich einvernehmlich getrennt.
Man hat sich einvernehmlich getrennt. Genau.
Meine Güte, wie seid ihr heute drauf?
ja.
ja,
genau. Naja, ja. Damit sind dann die ersten 3 Punkte auch der Tagesordnung abgehandelt. Und dann geht's mal wieder schön in die richtige Arbeit.
Ja, die letzte Stafo in dieses Jahr.
Genau.
Ja. So sieht's aus.
Genau. Und dann geht das nämlich
also,
dann. Ja, Tim.
Ja, wir haben dann. Soll ich die Punkte vorlesen? Alle zusammen? Jeden einzeln?
Nee.
Gar keinen vorlesen.
Fangen wir einfach mal an.
Genau.
ja. Dann fangen wir an mit Punkt 4. Änderung der Vergaberichtlinien. 2019 mit STAFO-Beschluss vom 31.08.2020 die Verlängerung der Änderung Vergaberichtlinie bis 31.12.2022 inhaltliche Änderung der Vergaberichtlinie gemäß Anlage.
Klingt geil, ne? Das ist
Punkt 4. So schlanke Punkte haben wir in der Stadtverordnetenversammlung. Überlegt mal, ihr sitzt dann da und dann geht's ja folgende Tagesordnung und dann liest man jeden Tagesordnungspunkt vor und eine Viertelstunde später ist diese Tagesordnung vorgelesen und denkst dir auch, cool.
Ja, aber genau deswegen machen wir diesen Podcast, um jetzt genau das hier auseinanderzuklamüsern, was das eigentlich bedeutet. Was steht denn dahinter?
Nee, das klamüsern wir jetzt nicht komplett auseinander. Das ist eine relativ simple Kiste.
Ja, eben.
Es gibt an der Stelle erweiterte Vergabegrenzen auf den verschiedenen Hierarchiestufen aufgrund der pandemischen Situation und die werden nochmal um ein Jahr verlängert. Ganz genau. Einfacher formaler
ja.
Akt, der auch wahrscheinlich sehr, sehr schnell abgehakt sein wird und kommen wir euch zum nächsten.
Genau. Das hoffen wir auch so, dass das so läuft.
Ich meinte es ja so, dass man so ein bisschen versteht, was dahinter steht, aber okay.
Genau, ich lese den Punkt 5 vor. Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur gemeinsamen Rechnungsprüfung Bornholm-Schaumburg.
Ja, das ist doch einfach. Und zwar.
Das ist auch kurz.
Ja. Das, genau. Das ist nämlich auch nur eine Verlängerung um etwas, das schon letztes Jahr eigentlich passiert ist. Und da muss man ja mal echt die CDU dann loben, die gesagt hat, naja, wir waren damals dagegen, den Mitarbeiter aus Baunatal nach Schaumburg zu geben, weil wir ja damals das Rechnungsprüfungsamt aufgelöst haben und es dort eine Stelle halt gab, die das gemacht hat. Aber sie haben gesagt, ja, das ist jetzt einfach Fakt und deswegen stimmen wir der Verlängerung trotzdem auch zu. Und Punkt.
Genau.
Da muss man nämlich auch nicht drüber lange reden. Das ist ja.
Punkt 6.
Ja. Naja.
Hey, ich wollte doch zumindest sagen, dass er auch noch eine andere Aufgabe wahrnehmen wird.
Ja.
Nämlich die Machbarkeitsstudie zur Fusion der Verbände Abwasserbeseitigung, Hochwasserschutz.
Ja.
Da wird ja noch eine Machbarkeitsstudie zu. Ich wollte das nur noch mal erwähnen. Das ist vielleicht nicht ganz so unwichtig.
Genau.
Da hast du natürlich recht.
Ja, okay, jetzt kommen wir, sehr wichtig, jetzt kommen wir zum sechsten Punkt. Der Entwurfsbeschluss zum Bebauungsplan Nummer 109 Bahnhofstraße, Stadtteil Großen Ritte. Und da wir ja irgendwie alle, also Udo und ich, mal im Bau- und Umweltausschuss zu Gast waren, oder bist du da, du bist ja nicht eigentlich ein normales Mitglied, nee, oder?
Ich war auch nur vertretungsweise drin.
Können wir da Infos aus erster Hand sozusagen beisteuern, auch die beiden Personen, die dieses Grundstück gerne bebauen wollen, waren da.
Also darf ich kurz nochmal reingrätschen? Da muss ich ja dann sagen, Udo hat es ja nochmal gerettet, ne?
Jetzt lass Tino erstmal erzählen.
Ja, dann erzähl.
Also es ging darum, dass die Grünen möchten gerne, dass dieses Bauvorhaben auf KW 40 plus verstärkt wird, weil die Grünen sowas immer gerne möchten. Im Endeffekt kann ich das auch verstehen, aber das kann halt keiner bezahlen.
Aber dann mache ich das, bevor ich das ausschreibe, nicht wenn die Planung feststeht.
Ja, aber sie sind halt immer so ein bisschen grün bei uns und dann kommen sie halt an und sagen, hey, wie wär's denn, wenn wir das jetzt machen würden? Grinsen und alle denken sich, nein. Ja, und der.
Aber Nils hat da völlig recht. Diese Thematik ging ja jetzt hier, dieser Bebauungsplan, da gab es ja auch mal einen Beschluss in der STAWO im Februar oder im März, diesen Bebauungsplan aufzustellen.
Richtig.
Schon damals hätten die Grünen beantragen können, von wegen, wir wollen aber hier KfW 40 plus und Photovoltaik als verpflichtende Elemente drauf haben. Haben sie aber nicht getan. Also insofern ist es schon richtig, da als Nils sagt, es ist eine Sauerei, wenn an der Stelle ein Investor seine ganze Planung fertig hat und an der Stelle auch seine Finanzierung zu dieser Planung fertig hat, dann noch um die Ecke zu kommen und gerade mal praktisch so das gesamte Fundament dieser Planung wegzuschießen und eine neue Linie mit KfW 40 plus zu fordern, die mit jetzt einfach mehreren Änderungen an den Bauten oder so überhaupt nicht realisierbar ist, sondern die ganz grundlegende Neukonzeptionierung von den Bauten zur Folge haben würde. Also ein echtes Unding. Anders kann man das nicht sagen.
Dementsprechend vergnügt sahen die auch aus, ne? Die beiden, die das Vorhaben realisieren wollten, ja.
Aber ich habe die ja dann auch ganz bewusst in der Runde gefragt, von wegen, wie sie denn dazu stehen. Und dann haben sie da auch die Möglichkeit gehabt, das nochmal auch klarzustellen, dass das dann für sie praktisch Tod des Investitionsvorhabens wäre. Und wir wollen ja, dass das Grundstück da an der Stelle auch bebaut wird und wir entsprechend dort diese Erschließung haben. Das ist ja jetzt wirklich so ein Punkt, wo man dann auch sagen muss, okay, ist ja schön und gut, wenn die Grünen jetzt in Richtung Klimaschutz schon mal wieder einen Schritt weiter denken, aber man muss es auch irgendwo mit einer Realität vereinen und eine KfW 55-Linie ist ja auch nicht schlecht von der Wärmedämmung her. Das muss man ja auch mal sehen. Das ist ja auch der zurzeit gültige Standard, den man jetzt bei Neubauten entsprechend anlegt. Und insofern ist das auch okay. Und die PV-Thematik ist auch für diese Investoren nicht trivial, weil es eben hier nicht darum geht, auf einem Einfamilienhaus eine PV-Anlage zu machen, wo das dann auch mit der entsprechenden Zuordnung zum Nutzer und den Förderkriterien und so weiter alles sauber und klar ist, sondern hier haben wir dann eine Situation, wo eine Reihe von Wohnungen mit unterschiedlichsten Eigentümern entstehen in den jeweiligen Häusern und diese ganze Thematik, wie man dann PV-Anlagen aufteilt und nicht aufteilt und so weiter, ist auch rechtlich noch nicht so richtig sauber geregelt. Und das ist auch, glaube ich, so eins von den Baustellen, die neue Bundesregierung schnellstmöglich mal lösen muss. Wie sieht das eigentlich mit Mehrfamilienhäusern aus, mit dieser ganzen Thematik? Mieterstrom ist da so ein Stichwort, aber ich würde es eben sogar erweitern in Richtung verschiedene Eigentümerstrom. Wie macht man das dann eigentlich bei einer PV-Anlage? Und das sind so Punkte, wo die beiden dann auch gesagt haben, diese rechtliche Unsicherheit, die möchten sie jetzt in ihr Investitionsprojekt nicht reingetragen haben. Und sie haben sich dann bereit erklärt, an der Stelle aber zumindest eine Leerrohrinstallation vorzusehen, damit man PV-Anlagen nachrüsten kann. Und das fand ich dann auch in Ordnung und in der Richtung werden wir dann auch versuchen, diesen Bebauungsplan zu verabschieden, aber auch eben nicht den Wunsch der Grünen da umsetzen, denen jetzt auch da noch eine PV-Anlage nachträglich vorzuschreiben. Weil wie gesagt, das hätten sie alles im Frühjahr schon beantragen können.
Ja, dementsprechend frech fand ich auch vom Herr Rost, der dann so saß, so arrogant und meinte, ja, das gibt's doch woanders auch, weil sie sich ja gefragt haben, ob irgendjemand eine Lösung dafür kennen würde, die sie nicht kennen, sodass wir ihnen das mitteilen könnten. Und er sitzt dann da und sagt, gibt's doch woanders auch. Da gibt es Lösungen für. Präsentiert hat er keine, eingereicht hat er wahrscheinlich auch keine. Also, ja, im Endeffekt die Abstimmung war halt, bis auf die Grünen waren wir dafür.
Wieder ein klassischer Grüner, ne?
Ja, wieder ein klassischer Grüner. Okay, kommen wir zum siebten Punkt, nämlich das Abrechnungssystem oder Betreibermodell E-Ladestation.
Ja, wir das haben ein Abrechnungssystem.
Das ist ziemlich erfreulich.
Ja, eigentlich ist das für uns eine erfreuliche Nachricht, weil das heißt, dass die E-Ladesäulen, die im Moment von der Stadt betrieben werden, jetzt an einen Privatinvestor gehen im Prinzip und der die weiter betreibt, wenn ich das richtig verstanden habe?
Ja, Privatinvestor, kannst du es auch ganz konkret sagen.
Das EAM.
Die EAM wird die entsprechenden Säulen übernehmen und betreiben und das ist eine völlig sinnvolle Lösung, dass ein Energieversorger das tut. Der hat entsprechend das Know-how dazu, der hat auch das Service- und Wartungspersonal dazu und der hat auch die Abrechnungssysteme dazu, um das entsprechend handeln zu können. Und genau das haben wir als Stadt ja auch gesucht.
Ja, man könnte sagen, das gehört zum Kernkompetenz oder zur Kernkompetenz eines Stromanbieters.
Genau. Ja. Und das Einzige, was wir machen, ist einen Wirtschaftlichkeitszuschlag geben, der allerdings weit unter den Kosten ist, wenn wir sie betreiben würden. Also
von daher
für die Stadt ist das ein gutes Ding.
Alles korrekt. Dann kommen wir nochmal zu unserer schönen Inge. Ja. Ja. Leider ist das ein Gesetz. Da geht es nämlich um die Förderung innenstädtischer Geschäftsquartiere. Das heißt, dann zahlen die Bürger, die Geschäftsinhaber.
Geschäftstreibenden, ja.
Geschäftstreibenden Geld im Prinzip in einen Topf ein, in den dann zum Beispiel Blumenschmuck gekauft wird von der Stadt. Und was haben wir da?
Nicht von der Stadt. An der Stelle gibt es an der Stelle nachher jemanden, der dieses Gesetz betreibt, bewirtschaftet. Und da gibt es an der Stelle jetzt nämlich auch einen Übergang vom City Management an die Wirtschaftsgemeinschaft, die da jetzt neu einsteigen und das übernehmen, was an der Stelle auch Sinn macht. Und dieses Gesetz ist eine Fortschreibung des bestehenden Förderzeitraums jetzt für die nächsten 5 Jahre bis zum 31.12.2027.
Ja.
Genau, ja. Das ist... Also das war doch unstrittig,
genau,
oder?
Genau, und
also,
da gibt es jetzt noch eine Einspruchsfrist theoretisch, die aber eigentlich sind, wenn man so die Baunatale Geschäftstreibenden fragt, sind die damit sehr zufrieden. Deswegen wird das die nötige Einspruchsmenge höchstwahrscheinlich nicht erreicht. Und deswegen können wir da guten Gewissens zustimmen.
Also da gibt es ja unter den Geschäftsleuten weitestgehende Einigkeit, dass das gute Maßnahmen sind, die daraus entsprechend bestritten werden, um eben insgesamt dieses Thema Belebung des innerstädtischen Geschäftsquartiers ein bisschen voranzubringen.
Ja.
Okay, 9 und 10 könnten wir eigentlich zusammenfassen. Das ist der Nachtrag zur Entwässerungssatzung und der Nachtrag zur Wasserversorgungssatzung der Stadt Baunatal.
Ja,
genau. Wir müssen die Preise anpassen.
Genau.
Schlicht und einfach.
Naja, Gebühren sind halt dem, heißt das so schön, Gebühren sind halt dem Aufwand
gleich. Friedhofssatzung.
Es gilt an der Stelle das Kostendeckungsprinzip. Wir müssen als Kommune diese entsprechenden Satzungen alle paar Jahre neu kalkulieren. Das ist immer für so einen Kalkulationszeitraum von 3 Jahren, wie das gemacht wird. Da werden dann die Einnahmen aus den Gebühren den aufgelaufenen Kosten gegenübergestellt und dann wird geguckt, wie ist das Ganze ausgegangen und dann wird geguckt, was sind die Wirtschaftspläne für die nächsten Jahre, welche Investitionen stehen da an, welche laufenden Betriebskosten, welche Reparaturkosten und so weiter stehen da an und darauf wird dann entsprechend eine Prognose für die nächsten 3 Jahre erstellt und errechnet und dementsprechend gibt es dann ein Ergebnis und das bildet sich dann in neuen Preisen für die Entwässerung, sowohl bei Schmutzwasser als auch bei Regenwasser ab und in neuen Preisen auch für die Wasserversorgung.
Genau.
Schmutz und Regenwasser ist es so, das eine wird leicht im Preis gesenkt, das andere leicht im Preis erhöht. In Summe ist das nahezu für die meisten wahrscheinlich ein kaum spürbarer Effekt, der dabei rauskommt. Und bei der Wasserversorgung haben wir den Effekt, dass wir an der Stelle das Wasser größtenteils vom Gruppenwasserwerk
Fritz-Homberg
beziehen und dass dort an der Stelle der Einkaufspreis für das Wasser um 20 Cent steigt von 75 auf 95 Cent für einen Kubikmeter und im Endeffekt dann der weitere Preis dann für die Baunataler eben auch steigt. Allerdings nicht mal um die 20 Cent, sondern sogar etwas weniger. Also insofern ist der Betrieb und Wartung und Instandsetzung des Baunataler Netzanteils da drin sogar etwas günstiger geworden für die Baunataler in der nächsten Zeit. unterm Strich aber eine leichte Mehrbelastung bei der Wasserversorgung.
Aber vertretbar. Ja.
Sehr vertretbar.
Genau.
Dass es so niedrig ausfällt, also die Erhöhung so niedrig ausfällt, liegt auch daran, dass wir so trockene Sommer haben und die Leute mehr Wasser zum Beispiel im Garten verbraucht haben. Wäre das nicht der Fall, wäre die Erhöhung deutlich höher, denke ich. Gut.
Ja.
Ja klar, weil natürlich die Fixkosten jetzt auf eine größere Menge umgelegt worden
sind. Ja, ja. Das ist ganz logisch. Kommen wir zum 11. Punkt, das ist der Abschlussbericht Akteneinsicht Sportbad.
Das Überraschungsei wollte ich sehen.
Ganz genau. Das ist wirklich das Überraschungsei, weil der Ausschussvorsitzende diesen Bericht erst dort vorstellen wird. Der ist in keinem Ausschuss vorher irgendwo jetzt diskutiert und beraten worden. Insofern lassen wir uns mal überraschen.
Deswegen, yay, also, Überraschung. Wer was erleben will, der muss bis zum Ende durchhalten. Das ist schon mal programmtechnisch sehr geschickt gelöst.
Ja, wieso? Wir haben nur noch den 12. Punkt Mitteilung. Ist,
da mache ich mal ein Fragezeichen.
Das drauf, darfst du doch jetzt kein verraten.
Das wird harmlos ablaufen.
Ja, das wird's. Das wird's.
Genau.
Aber guter Versuch, die jetzt die Leute bei der Stange zu halten.
Ja, es ist doch schade, wenn sie nach der ersten halben Stunde schon wieder alle gegangen sind.
Ja. Ja, dann haben wir noch Punkt 12 Mitteilung und
ja, gut.
Naja, wir wissen doch nicht, was da mitgeteilt wird. Warum habe ich den vorgelesen? Damit ist auch dieses Thema beendet.
Und dann wird die Sitzung beendet. Das ist schön. Und dann gehen wir alle fröhlich nach Hause.
Auch der Podcast.
Ja.
Die großen Themen des Podcasts sind an dieser Stelle auch zu Ende.
Genau. Ja, dann bleiben uns nur noch die Termine eigentlich. Da wäre dann am Montag die Stavo mit der Amtseinführung von Manuela als neue Bürgermeisterin. Und ich hoffe, Tim wird mir jetzt verzeihen, dass ich ihn da zu etwas verpflichte.
Ich sehe es gerade, ich kann nicht an dem Tag.
Naja, Aufzeichnung wäre ja am Donnerstag davor, müssen wir nochmal besprechen.
Ach so, da kann ich.
Ja, genau. Wir würden dann nämlich gerne noch einen Jahresrückblick machen.
Oh Gott.
Nochmal so ein bisschen die Highlights.
Da können wir uns richtig schön aufregen.
Naja, wird eine kleine Sonderfolge, denke ich. Damit man dann über Weihnachten.
Ihr müsst euch nicht so viel aufregen. Seht doch mal das Positive.
Ja, wir sehen
das Handjung.
Gerade so vor Weihnachten in einem Jahresrückblick, da müsst ihr mal die positiven Highlights.
Ja, natürlich.
Nein, das gibt's ja nicht. Jetzt macht das Positive, ich mach das Negative.
Da werden wir dann ganz, ganz besinnlich.
Ganz besinnlich draufhauen. So.
Oink, oink, oink.
Naja, keine Ahnung.
Naja, genau.
Gut. Was hätten wir dann noch? Ja, Feedback an podcast@spdbauernteil.de. Ich werde es jetzt auch mal schaffen, diese E-Mail-Adresse in die Shownotes zu schreiben. Schande auf mein Haupt. Und ja, dann bleibt nur zu sagen, danke, Udo. Das ist immer sehr nett gerne mit dir hier im Podcast. Immerhin ist das schon das zweite Mal.
Genau.
Oder? Das dritte?
Ja, nein, das zweite.
Oder? Das zweite. Ja, und wünsche dir noch einen schönen Restabend und euch Zuhörern ein schönes Wochenende.
Ja, das wünsche ich euch auch. Macht's gut.
Macht's gut.
Perfekte Demokratie schaffen. Wir wollen eine Gesellschaft, die mehr Freiheit bietet und mehr Mitverantwortung fordert.